Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn. Liebe Gemeinde, wir haben am Anfang den Gottesdienst begonnen mit dem Lied »Geh aus mein Herz und suche Freude in dieser schönen Sommerzeit«. Es lohnt sich, im Mai in Bremen den Rhododendronpark zu besuchen. Man muss vielleicht eine längere Anfahrt und je nach Tageszeit auch erstmal das Gewühl im Parkplatz und Eingangsbereich bewältigen. Aber dann kommt eine Blütenpracht nach der anderen. Die verschiedenen Azaleen und Rhododendren leuchten in ihrer farbigen Vielfalt je nach Lichteinfall unterschiedlich auf. Und mit jeder Wegbiegung und mit jedem neuen Besuch ergeben sich neue Eindrücke. Und auch der Blick auf die Einzelblüte lohnt sich, wie da die einzelnen Blätter jeweils selber noch geformt und gemustert sind. Und so ähnlich ist es mit dem Wort, das wir heute betrachten wollen, aus dem Epheserbrief. Im griechischen Text des Neuen Testamentes bildet dieser Abschnitt aus dem Epheserbrief einen einzigen verschachtelten und in seiner Komplexität vielleicht eher abschreckenden Satz. Aber bei genauem Hinsehen zeigt sich eine Fülle und Dichte an Aussagen über Gott, die man unmöglich in einer Predigt ausschöpfen kann und die uns Gottes Schönheit vor Augen führt. Ich lese uns aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 14. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in den Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit oder eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Und nun schenk uns offene Ohren und Herzen, dich zu erkennen. Amen. Liebe Gemeinde, Gott sprengt den Rahmen. So könnte man diesen Text überschreiben. Das sollte uns mit Blick auf Gott ja nicht überraschen. Schließlich ist er ja Gott und somit per Definition jenseits unseres Verstehenshorizontes. Aber möchten wir ihn nicht oft lieber überschaubar, quasi taschenfertig, verpackt und leicht haben, dass er unserem Geist entspricht. Der Gott, von dem Paulus hier schreibt, ist anders. Er sprengt den Rahmen. Im Blick auf sein Wesen, im Blick auf seinen Charakter und im Blick auf sein Handeln. Und das wollen wir heute betrachten. Zunächst das Wesen Gottes. Der Gott der Bibel ist mit keinem anderen Gott irgendeiner anderen Religion zu vergleichen. Das gilt es festzuhalten in Zeiten esoterischer Diffusität und sehr gut gemeinter, aber oftmals oberflächlicher Religionsdialoge. Gott zeigt sich in der Bibel als ein personaler Gott, kein irgendwie geartetes höheres Wesen oder Geistprinzip. Und dieser personale Gott wird wiederum in drei Personen beschrieben: als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Biblisches Reden von Gott ist anthropomorph, das heißt, es verwendet menschliche Bilder für das, was sonst gar nicht auszusagen wäre. Nicht um Gott auf diese Bilder und Begriffe festzulegen, sondern um ihn für uns überhaupt irgendwie begreifbar zu machen. Und das gilt auch für das Reden von Gott als Vater, Sohn und Heiligen Geist, wie Paulus es hier in diesem trinitarischen Text tut. Dabei versucht Paulus gar nicht, eine umfassende Trinitätstheologie zu entwerfen. Er skizziert lediglich, wie in Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist zusammenwirken. Und schon das ist mehr, als wir mit unserem Denken erfassen können. Gott der Vater wird hier dargestellt als der, von dem alles Planen und Wirken ausgeht. Er segnet, er erwählt, er setzt den Maßstab dafür, was heilig und untadelig vor ihm bedeutet. Er liebt, er hat vorherbestimmt. Seine Gnade wirkt in dem allen. Sein Wille, sein Ratschluss stehen hinter allem. Sein Eigentum sind wir und seine Herrlichkeit überstrahlt alles. Jede dieser Aussagen lohnt weiteres Nachdenken und sprengt den Rahmen unseres Verstehens. Und diesem Planen und Wirken des Vaters entspricht die Rolle des Sohnes. Paulus erläutert hier nicht den Sohnesbegriff, sondern er beschränkt sich darauf, die Einzigartigkeit des Sohnes im Zusammenspiel mit dem Vater zu beschreiben. Alles läuft auf Jesus hin. Gott segnet durch Christus. Er erwählt in ihm. Durch Jesus Christus macht er uns zu seinen Kindern. In ihm sind wir begnadet. In ihm erlöst, durch sein Blut. In Christus hat Gott seinen Ratschluss gefasst. In Christus wird er alles zusammenfassen. In ihm sind wir zu Erben bestimmt. Auf ihn sollen wir unsere Hoffnung setzen. In ihm werden wir mit dem Heiligen Geist versiegelt. Jesus Christus ist für das Planen und Handeln Gottes des Vaters so zentral und unabdingbar wie Wasser für das Meer. Und deshalb sagt Jesus seinen Jüngern auch: Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Vom Heiligen Geist schreibt Paulus, dass der Segen, mit dem der Vater uns durch Christus segnet, geistlicher Segen ist oder laut Einheitsübersetzung Segen seines Geistes. Das heißt, er entspringt dem Geist Gottes, gehört zur geistlichen Welt, hat somit eine völlig andere, unvergängliche Qualität als das, was wir an materiellen Gütern und Segnungen kennen. Die Bezeichnung des Geistes als Heiliger Geist ordnet ihn Gott zu. Paulus spricht vom Heiligen Geist als dem Siegel. Das Siegel ist in der Antike Ausdruck für Zugehörigkeit, Authentizität, Unantastbarkeit und Unverletzlichkeit. Das heißt, das Siegel des Geistes Gottes kennzeichnet uns als unverbrüchlich zu Gott gehörig. Paulus nennt den Geist im Griechischen den Geist der Verheißung. Es kann nach Luthers Übersetzung als Heiliger Geist, der verheißen ist, so verstanden werden, dass das ganze Alte Testament hindurch vom erneuernden Kommen und Wirken des Geistes Gottes geredet wird. Oder es kann übersetzt werden in dem Sinn, dass der Geist Gottes Träger all dessen ist, was Gott verheißen hat und uns, seinen Kindern, zusagt. Und schließlich ist der Geist das Unterpfand unseres Erbes, die Anzahlung, die Garantie, dass wir der Großzügigkeit und Güte Gottes teilhaftig werden. Schon diese wenigen Zeilen über das Wesen Gottes sind wie ein prächtiges Blütenmeer und können unser Denken und unser Herz füllen und uns zur Freude bringen. Ich komme zum Zweiten. Gott sprengt den Rahmen mit Blick auf seinen Charakter. Aus der Fülle dessen, was Paulus hier schreibt, möchte ich nur einige Aspekte herausgreifen. Erstens, Gott ist unbeschreiblich großzügig. Wenn Paulus hier schreibt, dass Gott uns mit allem geistlichen Segen gesegnet hat, so unterstreicht er dies doppelt. Segnen heißt in der griechischen Wortbedeutung primär Gutes sagen. Gott, der durch sein Wort Himmel und Erde gemacht hat, spricht uns Gutes zu. Und dies auch noch mit allem geistlichen Segen. All dem, was wirklich Ewigkeitswert hat. Gott hat Gutes für uns im Sinn. Das dürfen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Paulus unterstreicht dies, indem er von der Gnade Gottes spricht. Gnade ist ja dadurch gekennzeichnet, dass man etwas erhält, was einem überhaupt nicht zusteht. Es ist Gottes Wesen, uns über alles Verdienst hinaus Gutes zu tun. Wo Luther übersetzt, dass Gott uns diese Gnade reichlich hat widerfahren lassen, so trifft die Zürcher Bibel das Bild, das hier im Griechischen enthalten ist, noch besser, wenn sie übersetzt, dass Gott uns mit Gnade überschüttet hat, als würde er sie mit Kübeln über uns ausgießen. So ist Gott. Zugleich aber macht Paulus kein Hehl daraus, dass Gott eine sehr ernste Seite hat. Wenn Gott uns erwählt, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen, so wird uns selbst bei kurzem Innehalten deutlich, dass wir diesem Anspruch nicht gerecht werden können. Wer von uns wollte schon von sich behaupten, untadelig zu sein? Und selbst wenn wir dies äußerlich und im Groben noch hinkriegen würden, der Blick in die Bergpredigt, wo Jesus den eigentlichen und tiefsten Willen Gottes darlegt, macht deutlich, dass wir da meilenweit drunter bleiben. Von Heiligkeit vor Gott ist aus uns heraus keine Spur. Zu dieser ernsten Seite Gottes gehört dann auch das Wort von der Vergebung der Sünden und der Erlösung durch sein Blut. Die Bibel spricht immer wieder vom Blut und das nicht, weil Gott blutrünstig wäre. Aber Gott ist unbestechlich gerecht. Vor Gott ist Sünde kein Kavaliersdelikt. Im Kern beinhaltet Sünde immer eine tiefe, tödliche Verachtung gegenüber dem Mitmenschen. Denn ich die Ehe breche, obwohl ich meiner Frau lebenslange Treue versprochen habe, dann erkläre ich sie damit für mich quasi für tot. Wenn ich stehle, dann tue ich so, als gäbe es den Eigentümer nicht. Wenn ich meinen Nächsten belüge, dann negiere ich seinen Anspruch auf Wahrhaftigkeit, der ihm als Mensch zukommt, so wie mir. Von der Verachtung Gott gegenüber, die sich in unserem Verhalten ausdrückt, einmal ganz zu schweigen. Gott kann als der Gott des Lebens diese tödliche Verachtung nicht einfach stehen lassen und zur Tagesordnung übergehen. Es ist ihm todernst mit unserer Sünde. So todernst, dass er in Jesus selbst und stellvertretend für uns in den Tod geht, mit seinem Blut für unser Blut einsteht, um uns die Vergebung zusprechen zu können. Und noch etwas sagt Paulus über den Charakter Gottes. Gott ist ein zuverlässiger Gott. Wenn hier vom Wort der Wahrheit die Rede ist, oder davon, dass Gott uns versiegelt und uns ein Unterpfand gibt, dann wird darin deutlich, dass Gott zu dem steht, was er sagt und tut. Auf Gott ist absolut und unverbrüchlich Verlass. Gott ist treu. Ich komme zum Dritten. Gott sprengt den Rahmen im Blick auf sein Handeln. Gott ist kein selbstgefälliger Despot. Er ist in unvorstellbarer Weise auf uns Menschen bezogen. Dabei hätte er allen Grund, sich von uns abzuwenden und uns unserem Schicksal zu überlassen. Stattdessen aber schreibt Paulus, dass Gott uns schon vor Grundlegung der Welt erwählt hat, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten, dass er uns in Liebe dazu vorherbestimmt hat, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Gott liegt an uns, an der Gemeinschaft mit uns, an der Beziehung zu uns. Gott möchte uns Vater sein und uns in den Status vollgültiger Kindschaft erheben. Er macht aus Bettlern Königskinder. Das ist gemeint mit der Einsetzung als Erben und der Erwählung zu Gottes Eigentum. Warum tut Gott dies alles? Warum liegt ihm so an uns? Letztlich gibt es auf diese Frage nur eine Antwort, die aber eigentlich die Frage nicht klärt. Die Antwort, die Paulus hier gibt, lautet Liebe. Und man müsste eigentlich gleich weiter fragen, warum? Was ist denn an uns so liebenswert, dass Gott sich unser annimmt? Trotz unserer Ich-Bezogenheit und Gottlosigkeit. Dass er für uns in seiner Liebe sogar seinen eigenen geliebten Sohn leiden lässt. Gellert fasst dies Staunen in seinem Weihnachtslied in die Worte: Wenn ich dies Wunder fassen will, so steht mein Geist vor Ehrfurcht still. Er betet an und er ermisst, dass Gottes Lieb unendlich ist. Ein letzter Gedanke über das Handeln Gottes. Paulus schreibt: Es sei Gottes Ratschluss, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Es ist unstrittiges Zeugnis des Neuen Testamentes, dass die Geschichte in Jesus ihren Wendepunkt hat und auf Jesus hin zuläuft. Darum gilt, wer teilhaben möchte an Gottes Zukunft, der muss teilhaben an Jesus Christus. Wie gehen wir nun um mit dem, was wir über Gottes Wesen, über seinen Charakter und über sein Handeln gehört haben? Wir müssen uns entscheiden, ob wir dies für wahr oder falsch halten und dann unsere Konsequenzen ziehen. Eines können wir nicht tun, es im religiösen Einheitsbrei mitverkochen. Wir können dies alles für Unsinn halten und uns abwenden. Wir können es für eine Offenbarung Gottes halten und uns dennoch dagegen entscheiden, weil uns dieser Gott nicht passt. Einen besseren aber als diesen werden wir kaum finden. Oder wir können darin Gottes lebensveränderndes Handeln und Reden erkennen und das tun, was Paulus hier tut. Anbeten. Gottes Ziel für unser Leben ist, dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Nur Gott und seine Herrlichkeit wird bleiben. Wenn wir uns seiner Herrlichkeit aussetzen, die Gemeinschaft mit ihm lieben, sein Wort lesen, ihn anbeten, dann beginnt seine Herrlichkeit, sich in unserem Leben wiederzuspiegeln. Wer sich Gottes Liebe gefallen und von ihr prägen lässt, in dem und mit dem kommt Gott zum Ziel, der darf schon jetzt in aller Vorläufigkeit und Gebrochenheit etwas sein, zum Lob seiner Herrlichkeit. Dazu segne uns der allmächtige Gott. Amen.